Hey, schön, dass du da bist. Wir tauchen heute ein in die Geschichte eines der spannendsten Persönlichkeiten der Geschichte, nämlich Abraham. Und unser Thema ist das Abraham-Prinzip, Glauben und Handeln. Und wir werden aus dieser Life-Story von Abraham einige wichtige Prinzipien für unser Leben, für unser Handeln, für unsere Wirksamkeit heute mitnehmen. Und es ist gut, dass du da bist. Was ist mir für heute wichtig? Mir ist einmal wichtig, dass wir verstehen, und das wird in der Geschichte von Abraham deutlich, dass Wachstum und Entwicklung und persönliche Veränderung immer außerhalb unserer Komfortzone stattfindet. Nummer eins. Was ist unsere Komfortzone? Unsere Komfortzone ist dein Leben, so wie du es heute lebst, in deinem Aktionsradius mit den Dingen, die dir vertraut sind, die du beherrschst, die du kennst und die dir leicht von der Hand gehen. Das ist deine, meine Komfortzone. Und jeder Mensch wird schon in eine Komfortzone hineingeboren, nämlich in die Arme der Mutter als Baby. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann landen wir im besten Fall in einer Komfortzone. Wir werden umsorgt, es wird sich um uns gekümmert, wir werden ernährt, es wird alles gemacht, was notwendig ist, damit wir leben und uns entwickeln und aufwachsen können. Und dann ist es im Lauf des Lebens wichtig, dass unsere Komfortzone immer wieder aufgebrochen und wir in eine Wachstumszone hineingeführt werden. Ein Schritt im Verlauf der Kindheit ist zum Beispiel der Schritt in den Kindergarten. Und ich kann mich noch erinnern, in meinem Fall war ich von diesem Aufbruch meiner Komfortzone so wenig begeistert, dass ich das ein oder andere Mal versucht habe, aus dem Kindergarten abzuhauen und wieder in meine Komfortzone zurückzukommen. Dann gehen wir in die Schullaufbahn hinein und Schule sollte im Grunde dazu dienen, ständig unsere Komfortzone aufzubrechen und zu erweitern, unser Denken zu erweitern, unseren Horizont zu vergrößern. Und das ist ein Prozess, der unser ganzes Leben lang andauert, dass wir immer wieder herausgefordert werden aus der Komfortzone in eine Wachstumszone hinein. Und das Schlimmste, was Eltern tun können, ist, Kinder in ihrer Komfortzone zu behalten. Noch ein Schwank aus meiner Kindheit. Ich ging in der Realschule nach Cham in die Schule und wir hatten damals alle 14 Tage noch samstags Unterricht. Das gab es mal. Und als derjenige, wir fuhren mit dem Zug in die Schule, als derjenige, der ganz nah am Bahnhof wohnt, war ich immer der Letzte, der dann in den Zug einstieg. Und das hat nicht immer funktioniert und ab und zu habe ich den Zug verpasst. Ist aber kein Problem, weil man hat ja Eltern, Stichwort Komfortzone, die das Problem dann lösen. Und es war wieder ein Samstagmorgen und ich habe den Zug verpennt und setzte meine Hoffnung dann auf meinen Papa, der mich sicher nach Cham fahren würde. Und der sagte, nö, ich fahre dich nicht nach Cham, du hast das Problem verursacht, also musst du es auch selbst lösen. Und das hat mich gechallenged und dann bin ich aufs Rad gestiegen und die 20 Kilometer nach Cham in die Schule mit dem Rad gefahren. Ich kam zu spät natürlich in die Schule, aber die Lehrer waren schwer beeindruckt, als ich meine Geschichte erzählte. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, war das der letzte Samstag, an dem ich den Zug verpasst habe, weil ich habe eine Lektion gelernt, dass Handeln und Verantwortung zusammengehören und wir müssen immer wieder aus unserer Komfortzone heraus gefordert werden, um dann den nächsten Schritt zu lernen. Als Evi und ich verheiratet waren, gingen wir 2005, ist jetzt 20 Jahre her, einige Zeit nach Afrika, nach Namibia. Und das war auch ein Ausbruch aus unserer Komfortzone in eine Wachstumszone hinein, wo wir gestretched wurden, Dinge zu lernen, die hätten wir nicht gelernt, wären wir damals nicht nach Afrika gegangen. Und wenn wir diesen Aufbruch oder Ausbruch aus der Komfortzone nicht zulassen, auch als Eltern nicht zulassen, dann führen wir unsere Kinder in eine, Johannes Hartl nannte das kürzlich in einem Vortrag, anerzogene Hilflosigkeit. Wir wollen aber nicht, dass Kinder hilflos groß werden, sondern dass sie zu Persönlichkeiten werden. Und dieses Prinzip aus der Komfortzone heraus aufbrechen zu müssen, damit wir wachsen können, das gilt in jedem Bereich. Das gilt im Beruf, das gilt im Sport. Ein Sportler muss immer wieder über seine momentane Komfortzone hinaus trainieren, damit die Muskeln wachsen können. Es gilt für jede Dimension unseres Lebens. Und das war ein wichtiges Prinzip bei Abraham, was wir uns gleich noch anschauen werden. Also, wir brauchen einen Ausbruch aus der Komfortzone, damit wir wachsen können. Zweitens, was ist mir noch wichtig, dass wir mitnehmen aus dieser Story von Abraham heute? Ideas have consequences. Unser Glaube hat Auswirkungen. Das heißt, unser Leben, dein Leben, mein Leben ist im Endeffekt bewusst oder unbewusst ein Ausdruck dessen, was du glaubst, an welchen Maßstäben du dich orientierst, was du für richtig und für wahr hältst, was du dir selbst zutraust, und du bestimmst mit den Prägungen, mit den Lebenssätzen, manchmal auch Lebenslügen, mit den Glaubenssätzen in dir, den Aktionsradius, in dem du dich bewegst. Und es wäre mal interessant, sich selbst zu reflektieren, in welchem Aktionsradius bewege ich mich eigentlich? Also zuerst mental, innerlich und dann äußerlich in meinem tatsächlichen Leben und in meiner Reichweite. Was wage ich beruflich? Was traue ich mir selbst zu? Womit und worauf vertraue ich letztendlich? Woher beziehe ich meine Sicherheit, um auch das Fundament zu haben, einen Weg vielleicht zu gehen, Schritte zu tun, die für andere völlig verrückt aussehen? Also jeder von uns glaubt, bewusst oder unbewusst, und unser Glaube hat Auswirkungen und unser Leben ist im Endeffekt Ausdruck dessen, was wir innerlich glauben. Und drittens, Glauben und Handeln. Vision und Umsetzung. Das große Bild und konkrete kleine Schritte gehören zusammen. Und ich habe vor einigen Wochen in meinem letzten Vortrag zum Thema Genesis of Leadership, die vier Stufen der Verantwortung, über das Himmel-Erde-Joint-Venture gesprochen, in das wir hineingesetzt sind. Und darum geht's. Wir brauchen immer beides, den großen visionären Blick nach vorne und dann die kleinen, konkreten, praktischen Umsetzungsschritte, den Kopf im Himmel und die Füße auf der Erde. Und das bringt mich zu der Person, die wir jetzt etwas genauer anschauen wollen, nämlich Abraham. Wir gehen etwa 4000 Jahre zurück in der Geschichte. Abraham hat etwa 2000 vor Christus gelebt und er ist einer der einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Mehr als 2,6 Milliarden Christen, mehr als 2 Milliarden Moslems, mehr als 16 Millionen Juden berufen sich heute auf ihn als ihren Stammvater, das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Keiner hat in einem vergleichbaren Maß die Geschichte der Welt so beeinflusst und geprägt wie Abraham. Und jetzt kommt's, obwohl Abraham kein Reich hatte, in dem er König war, obwohl Abraham in seinem ganzen Leben niemals eine exekutive Position inne hatte, wie zum Beispiel Josef, das später in Ägypten, obwohl Abraham keine Armee befehligte, obwohl er keine Wunder tat, obwohl er nie Prophetien aussprach, wurde er zu dieser Person von unglaublichem Einfluss. Und Abraham ist das Paradebeispiel, das Modell für Einfluss ohne Macht. Denn im Endeffekt gibt es zwei Wege, wie du Leute beeinflussen und führen kannst. Du kannst das entweder über Macht tun und diese Macht ist mit einer bestimmten Position verbunden, oder du kannst Menschen beeinflussen und das hat viel mit deiner Persönlichkeit und mit der Art und Weise zu tun, wie du lebst. Und um Einfluss zu nehmen, brauchst du keine Machtposition. Macht ist etwas, das geteilt wird und indem du es teilst, wird Macht kleiner. Also jede Organisation, jeder Staat, jede Firma hat ein bestimmtes Machtvolumen innerhalb dieser Organisation und dann gibt es Leute an bestimmten Positionen, der Geschäftsführer in der Firma, der Abteilungsleiter, der Teamleiter, der Ministerpräsident, Pastor in einer Gemeinde, was auch immer, und jeder hat ein bestimmtes Maß an Macht entsprechend seiner Position und indem du Macht aufteilst, wird sie kleiner. Einfluss läuft über Multiplikation und wird größer. das, was dich bewegt und wofür du brennst, das gibst du an andere weiter, die selber zu brennen anfangen, und es multipliziert sich und wird größer. Macht haben einige, Einfluss aber hat jeder. Jeder von uns. Die Art und Weise, wie wir jeden Tag durchs Leben gehen, wie wir mit den Menschen umgehen, denen wir begegnen, wie wir die Kassiererin im Supermarkt begrüßen oder nicht begrüßen, wie wir unser Leben leben, das nimmt bewusst oder unbewusst Einfluss auf andere. Und erst die letzten Tage schrieb unser Freund Lalit Mendes aus Sri Lanka, und der Satz hat mir gefallen: Freundlichkeit braucht keine Genialität. Heute will ja jeder genial sein, und wenn du die Social Medias anschaust, dann ist da ganz viel Schein und oft gar nicht so viel Sein, und jeder strebt danach, wirklich cool und genial dazustehen. Und das Statement ist: Freundlichkeit braucht keine Genialität. Doch den Menschen zu sehen, der sie gerade braucht, die Freundlichkeit, und ihm genau dann ein gutes Wort oder eine helfende Geste zu schenken, das ist genial. Und das finde ich gut. Also jeder von uns hat Einfluss, nicht jeder von uns hat Macht, und diesen Einfluss können wir benutzen, um mindestens in unserem Mikroumfeld, in unserer Welt, in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, Menschen und die Dinge zum Positiven zu verändern. Und jetzt gehen wir in die Story von Abraham hinein, und die Herausforderung bei Abraham für mich war, mich zu reduzieren, mich zu begrenzen, weil die Lebensgeschichte von Abraham so viel hergibt, man könnte etliche Vorträge damit füllen. Deswegen konzentriere ich mich auf einige ganz wenige Punkte heute. Seine Story hätte natürlich viel mehr zu bieten. In Genesis Kapitel 12 beginnt die Geschichte von Abraham. Und in den letzten Versen des Kapitels 11 wird uns etwas schon der Kontext von Abraham aufgezeigt, und deswegen schauen wir uns die Sätze ganz kurz an. Verse 27 bis 32, da heißt es zusammengefasst: Terach, das ist der Vater von Abraham, hatte drei Söhne namens Abram, Nahor und Haran. Haran bekam einen Sohn namens Lot und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters Terach in seiner Heimatstadt Ur in Chaldäa. Terach verließ Ur in Chaldäa. Er nahm seinen Sohn Abram, seinen Enkel Lot und seine Schwiegertochter Sarai mit und machte sich auf den Weg ins Land Kanaan. Als sie jedoch die Stadt Haran erreichten, ließen sie sich dort nieder. Terach wurde 205 Jahre alt und er starb in Haran. Das ist die Background-Story, der Hintergrund zu Abrahams Geschichte, die dann mit dem nächsten Kapitel konkret beginnt. Das heißt, in diesen Sätzen vorher werden schon verschiedene Dinge deutlich, unter anderem die Führung Gottes über Generationen und Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch. Gott hatte eine Berufung auf das Leben von Abraham gelegt, und er begann diese Berufung schon zu realisieren, nicht erst bei Abraham, sondern in seiner Vorfahrenlinie. Und Terach, eben der Vater Abrahams, machte sich schon auf aus Ur, wo die Familie ursprünglich herkommt, Richtung eigentlich Kanaan zu ziehen. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, wo ihr etwas den Kontext seht. Also der Ursprung der Familie lag in Ur, das ist im Südosten des heutigen Irans an der Grenze zu Kuwait nahe dem Persischen Golf, und aus dieser Stadt Ur wurde Terach mit seiner Familie herausgerufen. Das heißt, der erste Ruf, der ging gar nicht an Abraham, der ging schon an seinen Vater, nach Kanaan zu ziehen. Und dann macht sich Terach auf mit seinen Söhnen, wie beschrieben, und sie wandern diesen Bogen, nehmen diese Reiseroute über Haran, über 1000 Kilometer nordwestlich von Ur, und dort bleiben sie zunächst mal stecken. Dort unterbricht die Geschichte. Ur war damals in dieser Zeit ein urbanes Zentrum vergleichbar später mit Babylon zum Beispiel. Also ein Hotspot von Wirtschaft, von Politik, von Kultur, ein hochentwickeltes Zentrum. Und Haran lag an einer wichtigen Handelsroute. Das war ein Knotenpunkt geprägt von wirtschaftlichem Wohlstand. Und da wurden gute Geschäfte gemacht. Und denkt an die Komfortzone, von der ich vorhin gesprochen habe. In dieser Komfortzone Haran blieb Terach aus welchen Gründen auch immer stecken. Und Wachstum braucht immer einen Ausbruch aus unserer Komfortzone. Und deswegen wird, und da gehen wir gleich rein, Abraham erneut herausgefordert aus dieser Komfortzone Haran, aus dem, was ihm vertraut war, mit dem er umgehen konnte, was für ihn beherrschbar war, aus dem auszubrechen. Und Gott führt und baut die Geschichte schon im Vorfeld auf, um Abraham dann letztendlich ins Land Kanaan zu bringen. Und dieses Beispiel von Gottes Führung, das erleben wir und lesen wir in ganz vielen anderen Geschichten, wenn wir an Josef zum Beispiel denken, der von seinen Brüdern verkauft wurde, in einer schlechten Absicht letztendlich dann über das Gefängnis am Königshof des Pharaos landete und dort zu einem einflussreichen Manager wurde, der eine ganze Region durch sein gutes Management letztlich davor bewahrte, den Hungertod zu sterben. Also auch hier Gottes Führung durch viele Umstände hindurch, um Josef an den Platz zu bringen, an dem er sein sollte. Das gleiche bei Daniel, der durch das Exil nach Babylon geführt wird, dort aufsteigt in der Hierarchie und zum wichtigsten Berater von drei Königen und Weltherrschern wird. Gottes Führung durch viele Umstände hindurch, die im ersten Moment gar nicht so toll und göttlich aussehen, damit letztendlich das hervorgebracht wird, was Gott geplant hat. Das gleiche bei Esther, die an den heidnischen Königshof kommt, um an entscheidender Stelle, im entscheidenden Moment für ihr Volk, für die Juden einzutreten, damit die nicht vernichtet wird. Denken wir an William Wilberforce, über ihn haben wir auch öfters gesprochen, der in einer nichtgläubigen Familie groß wird, dann stirbt die Mutter und er kommt mit 10, 11 Jahren zu seiner Tante und seinem Onkel nach London und die beiden hatten sich kurz vorher bekehrt zum Christentum und dadurch wurde Wilberforce mit dem christlichen Glauben konfrontiert und fiel dann wieder ab und erst einige Jahre später in seinen 20ern schließt er wieder an dieses Fundament des Glaubens an, was da schon durch seine Geschichte in ihm gelegt wurde. Und er wird zu diesem einflussreichen Politiker, der letztendlich dazu beiträgt, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Also Gottes Führung an so vielen Stellen sichtbar. Überleg mal, nimm dir mal eine Minute, nicht jetzt, aber vielleicht, wenn du daheim bist, und überlege mal, hey, wo gibt es eigentlich Gottes Führung in meinem Leben, die mir bisher vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst wurde. Peter Kreeft, er schreibt in seinem Buch The Philosophy of Tolkien, es gibt zwei Wege, wie Gott führt oder wie Gott in diese Geschichte, in die menschliche, in die irdische Geschichte eingreift, entweder durch Wunder oder durch Führung. Gott bevorzugt Führung, schreibt Kreeft, weil er die Natur aller Dinge liebt, die er geschaffen hat, und diese lieber perfektioniert als umgeht. Und das ist ein interessanter Punkt. Also Wunder bedeutet, Gott greift quasi von oben her, vom Himmel her, in natürliche Umstände ein, verändert diese schlagartig, um eine Lösung zu schaffen. Der Auszug Israels aus Ägypten und der Zug durchs Rote Meer, die Teilung des Wassers war ein Wunder. Das Wasser aus dem Felsen, als Israel dann in der Wüste unterwegs ist und droht zu verdursten, das war ein Wunder. Vorher die Plagen in Ägypten, die dazu führten, dass der Pharao letztendlich bereit wurde, das Volk gehen zu lassen, das waren Wunder. Also Wunder passieren immer wieder und Gott benutzt Wunder, um bestimmte Türen zu öffnen, die er öffnen möchte. Und gleichzeitig ist das eher die Ausnahme als die Regel. Meistens führt Gott durch Führung. Der Unterschied zwischen einem Wunder und einer Führung ist, dass ein Wunder zwar die Natur der Dinge verändert, denken wir an die Teilung des Wassers im Roten Meer, aber nicht unsere Persönlichkeit. Die Israeliten waren, nachdem sie durchs Rote Meer zogen, genauso rebellisch, widerspenstig, haben sich gegen Gott aufgelehnt, waren mürrisch, hatten ganz schnell wieder all die Wundertaten vergessen. Sie waren unverändert zu ihrem vorherigen Zustand. Wenn Gott durch Führung wirkt, dann bedeutet das einen Prozess, in dem er uns mit hineinnimmt und in dem wir eine Rolle spielen. Und das verändert nicht nur die Umstände, sondern das verändert uns als Persönlichkeit. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Grund, warum Gott mehr durch Führung und Prozesse wirkt als durch Wunder, weil er daran interessiert ist, dass wir als Persönlichkeiten wachsen, dass wir in unser volles Potenzial hineinkommen, dass wir zu der Person werden, zu dem Mann, zu der Frau, die er sich gedacht hat, dass wir nicht unter unseren Möglichkeiten bleiben. So, und jetzt erscheint Gott erneut. Terach ist gestorben und die Familie und Abraham sind immer noch in Haran. Und Gott erscheint erneut auf der Bildfläche und ruft Abraham aus dieser Komfortzone heraus. Und das ist der erste Vers dann im 12. Kapitel. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte. Der Herr sagte zu Abraham, Genesis 12, 1 und 2, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus. Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen. Du wirst für viele Menschen ein Segen sein. Wie alt war Abraham, als Gott ihn herausfordert, aus seiner Komfortzone zu gehen? Wer weiß das? Abraham war 75 Jahre alt. Er ist in Haran durch die Familie zu Wohlstand gekommen. Das war eine Kaufmannsfamilie. Die waren reich, die hatten Einfluss, die waren gesettelt. Und er war in einem Alter, wo man eigentlich sagen würde, jetzt nehme ich etwas den Fuß vom Gas, ich settle mich ein bisschen, jetzt wird es endlich ein bisschen gemütlicher. Ich genieße mal die Früchte meines harten Lebens, das ich hinter mir habe. Das ist die menschliche Denkweise. Wir leben aber nicht in einem menschlichen Kingdom, sondern in einem göttlichen Kingdom. Und das ist ein Upside-Down-Kingdom. Das heißt, die Maßstäbe und Prinzipien und Entwicklungen in diesem Reich, zu dem wir gehören, die sind oft völlig konträr zu dem, wie wir eigentlich denken und gepolt sind. So, und jetzt kommt Gott und sagt in meinen Worten, Abraham, du hast ein cooles Leben gehabt bis hierher, gell? Ich habe dich gesegnet, alles war gut, jetzt bist du 75, du denkst, du machst langsamer. Ich sage, jetzt geht's erst richtig los. Das Eigentliche kommt und du gehst den nächsten Schritt. Und damit du diesen Schritt gehen kannst, ist es wieder notwendig, dass du woraus herauskommst? Aus deiner Komfortzone. Weil persönliche Entwicklung ist nur in der Wachstumszone möglich und nicht in der Komfortzone. Und deswegen dieser Challenge, wo Gott zu Abraham sagt, verlass alles, was dir vertraut ist und mach dich auf und gehe wohin? Wohin sollte er gehen, sagte Gott zu Abraham? In ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das ist noch das i-Tüpfelchen auf der Herausforderung. Also Abraham herauszufordern und bei ihm die Bereitschaft zu entwickeln, dass er tatsächlich losgeht und all das hinter sich lässt, ist das eine. Aber sich aufzumachen auf diese Art und Weise in eine Reise, wo du nicht weißt, wo es hinführt, das ist nochmal Champions League und Extraklasse. Und jetzt wäre die Frage, warum ruft Gott Abraham aus allem heraus? Warum ist das notwendig, dieser radikale Schritt? Und ich glaube, die Antwort ist, weil Gott mit Abraham eine völlig neue Geschichte schreiben wollte. Und neue Geschichten brauchen oft einen radikalen Anfang. Und deswegen hat Gott Abraham herausgefordert, all das zu verlassen, wo du normalerweise deine Identität, deinen Wert und deine Sicherheit herausnimmst. Und das sind die drei Kernsäulen, die wir brauchen für unser Leben, damit wir stabil leben können. Unsere Identität, wie definiere ich mich, wer bin ich, wie verstehe ich mich, an welchen Maßstäben orientiere ich mich, an was glaube ich meinen Wert, woher beziehe ich meinen Wert, beziehe ich den aus meinem Tun, aus meiner Leistung, aus meiner Performance, aus dem tollen Job, den ich habe, das funktioniert eine Zeit lang, aber irgendwann hast du den Job vielleicht nicht mehr oder wirst alt oder krank oder schwach. Und woher kommt dann dein Wert? Und was gibt meinem Leben Sicherheit? Worauf vertraue ich in letzter Konsequenz? Und diese Fragen, die werden normalerweise beantwortet durch das Land, in dem du lebst, durch den Kontext, durch dein Umfeld, durch dein soziales Umfeld, durch dein Elternhaus, durch deine Familie. Und das ist genau das, wo Gott Abraham herausfordert. Also alles, in anderen Worten sagt Gott, wo du bisher dich drüber definiert hast, was deine Identität ausgemacht hat, wo du deinen Wert herausbezogen hast, was deinem Leben Sicherheit gab, aus all dem rufe ich dich heraus und wir brechen auf in ein neues Land. Abraham ist ein Beispiel dafür, dass persönliche Veränderung möglich ist. Wenn man seine Geschichte genau liest, und es gäbe einige Beispiele, wo das deutlich wird, dann ist er nach Jahrzehnten des Unterwegsseins mit Gott ein anderer, eine andere Person, als er es war an der Stelle, wo Gott ihn herausfordert, Haran zu verlassen. Und das öffnet ein wichtiges Prinzip, nämlich das Zusammenwirken unserer Gewohnheiten, unseres Lebensstils auf der einen Seite und unsere Identität auf der anderen Seite. Also einmal wird der Lebensstil, den wir täglich leben, von unserer Identität bestimmt und beeinflusst. Das Gleiche gilt aber auch andersrum, dass Gewohnheiten, die wir uns aneignen, Aktivitäten, Entscheidungen, die wir treffen, wie wir unser Leben führen, auf unsere Identität sich auswirken. Okay? Also James Clear, er hat den Bestseller Atomic Habits geschrieben. Er spricht von einer Mikroevolution unseres Ichs. Und durch das läuft jeder von uns jeden Tag. Also ein Beispiel, du bist eine Person, die bisher total unsportlich war. Dann gehört das zu deiner Identität. Du bist kein Sportler und es wirkt sich auf dein praktisches Leben aus. Du machst keinen Sport. Und jetzt kannst du sagen, ich bleibe in meiner Identität, ich bin einfach kein Sportler und werde auch nie einer werden und dann wirst du dich auch nie bewegen. Oder du kannst hergehen und sagen, ich beginne ganz konkret Aktivitäten in meinen Alltag einzubauen, die mich zu der Person werden lassen, die ich vielleicht werden möchte, weil ich es jetzt noch nicht bin. Also ich will sportlich werden, ich will Idealgewicht haben, ich will gesünder leben, ich will mich gut ernähren und indem ich beginne, mir diese Gewohnheiten in meinen Lebensstil und Tagesablauf zu implementieren, wirkt das über die Zeit auf meine Identität und ich werde zu dieser Person. Und wir hören ja immer wieder diese Aussage von einzelnen Leuten, hey, ich bin, wie ich bin. Und ich glaube, das stimmt, aber die gute Nachricht ist, du musst nicht bleiben, wie du bist, sondern wir können uns und unsere Person verändern. Und jetzt zurück zu Abraham. Warum war diese Herausforderung wichtig? Weil Gott Abraham durch diese Reise quasi in eine neue Art von Leben hineinführte, die sukzessive im Laufe der Zeit seine Identität und seine Persönlichkeit verändert hat. Und wir lesen dann, dass Abraham an verschiedenen Stellen immer wieder, zum Beispiel Gott, einen Altar baute. Er war jemand, der einen Lebensstil der Anbetung prägte. Und wenn du Dinge wiederholst und immer wieder tust, dann macht das etwas mit deiner Persönlichkeit und Identität. Wir lesen, dass Abraham in Zelten unterwegs war. Er war damals schon ein Beispiel für die globalisierte Welt. Und ich glaube, so wie er äußerlich lebte, in Zelten, nicht in festen Häusern, machte ihn das auch mental innerlich aus. Er war jemand, der flexibel dachte, der sein Denken erweitern konnte, der über das normale Maß und den normalen Horizont hinaussah. Also Identität und Gewohnheiten spielen zusammen und befruchten sich gegenseitig. Gott fordert Abraham heraus, weil er etwas völlig Neues mit Abraham vorhat. Und Timothy Keller überträgt das auf unser Leben und sagt, im Grunde ist dieser Ruf Gottes an Abraham der Ruf Gottes an jeden einzelnen von uns. Genauer sagt Keller, du kannst im Grunde nicht Christ sein ohne diesen Ruf. Und ohne diese Konsequenz im Rahmen deines Umfeldes und auf deiner Mikroebene, ohne diese Konsequenz genauso dein Land zu verlassen, wie Abraham das gemacht hat. Das heißt, wenn wir mit Gott leben, wird alles anders, stimmt's? Also die Art und Weise, wie wir denken, wie ich Prioritäten setze, welche Werte mir wichtig sind, an welchen Maßstäben ich mich orientiere, die Perspektive für mein Leben, ändert das nach 80 Jahren oder habe ich eine Perspektive darüber hinaus für die Ewigkeit? All das wird schlagartig anders, indem wir beginnen, ernsthaft beginnen, mit Gott zu leben. Fällt das leicht, diesen Schritt zu machen und sich auf dieses Abenteuer und auf die Hand Gottes einzulassen? Sitzt der Mensch lieber selbst auf dem Thron seines Lebens oder macht er Platz, dass sich jemand anders draufsetzen kann? Was glaubt ihr? Und ich glaube deswegen unter anderem, sagte der Atheist Thomas Nagel, er hat einen berühmten Satz geprägt: Why is it that I so much want there not to be a God? Warum ist es, dass ich so sehr mir wünsche, dass es keinen Gott gibt? Weil wenn es einen Gott gibt, verändert das unser Leben total. Wenn es einen Gott gibt, egal wie dieser Gott zunächst aussieht, dann kann ich nicht weiterleben wie bisher. Wenn es einen Gott gibt, dann verändert sich der Kontext des Lebens, des Universums, der Welt, meiner Geschichte fundamental. Und deswegen, sagt man in der Apologetik, ist die wichtigste, die entscheidende Frage, auf der alles andere dann aufbaut, die Frage, die sich jeder Mensch stellen sollte: Gibt es einen Gott? Gott fordert Abraham heraus, er ruft ihn aus der Komfortzone, führt ihn in eine Wachstumszone und dann gibt Gott Abraham drei große Verheißungen. Erstens: Ich werde dich in ein Land führen, das ich dir als Erbe geben werde. Gott verheißt Abraham Land. Und die Zusage von Land lesen wir 7-mal in der Geschichte von Abraham. Die erste Zusage: Ich gebe dir Land. Die zweite Zusage: Ich gebe dir Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und 4-mal in Abrahams Geschichte wiederholt Gott diese Verheißung, ihm viele Nachkommen zu geben. Und die Kombination aus beidem ist dann: Ich mache dich zu einem Segen für viele Völker. Und Abraham ist total begeistert von diesem großen Calling und von diesem Ruf und er macht sich auf und folgt Gott. Und was passiert mit der Realisierung dieser Verheißungen? Gott sagt: Ich gebe dir Land. Abraham fragt: Wann? Gott sagt: Später. Gott sagt: Ich gebe dir Nachkommen. Abraham fragt: Wann? Gott sagt: Später. Gott sagt: Ich mache dich zu einem Segen für ganz viele Leute. Abraham sagt: Cool, wann? Und Gott sagt: Später. Und jetzt kommen wir zu einem nächsten wichtigen Prinzip, dass es einen Unterschied gibt zwischen Gottes Wort und Gottes Zeit. Und erst wenn beides zusammenkommt, Gottes Wort auf der einen Seite und Gottes Zeit auf der anderen, gibt es die Realisierung und Umsetzung in unserem Leben, wenn wir offen sind dafür, dass Gott seine Pläne in unserem Leben ausführt. Und wir denken manchmal, ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwie eine Verheißung von Gott empfangen hast oder vermeintlich empfangen hast, irgendeinen Zuspruch, irgendein Wort, und wir denken manchmal: Hey, wenn Gott mir etwas verheißt, wann muss es dann kommen? Gleich, sofort, jetzt. Ist ja klar, wir leben in einer Instant-Gesellschaft. Wir brauchen alles jetzt und hier und sofort. Und dann sind wir enttäuscht, weil vielleicht kommt es nicht sofort, vielleicht kommt es später. Das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Warum? Weil zwischen jetzt und später ein Prozess liegt. Und was passiert in diesem Prozess? Gott arbeitet an einer Veränderung. An der Veränderung von wem oder was? An der Veränderung von mir. Es gibt einen Unterschied zwischen Gottes Wort und Gottes Zeit. Warum? Weil die Umsetzung in Prozessen läuft und in diesen Prozessen bin ich involviert. Und indem ich in diesen Prozessen involviert bin, macht das etwas mit meiner Person, es verändert mich und es macht etwas mit meiner Würde. Gott wertet mich auf, weil ich nicht nur eine Marionette bin, die passiv empfängt, sondern weil ich jemand bin, von Gott geschaffen, in diese Welt, in mein Umfeld gesetzt, um aktiv etwas beizutragen, Himmel, Erde, Joint Venture, dass die Pläne des Vaters auf der Erde in ihre Ausführung kommen. Zwei große Verheißungen verbunden mit diesem Segen für viele: Ich gebe dir Land und ich gebe dir Nachkommen. Zum Beispiel heißt es in Genesis 13, 17, mach dich auf, durchziehe das Land, sagt Gott da wieder an einer Stelle zu Abraham, denn dir will ich es geben. In Genesis 12, 2, ich will dich zu einem großen Volk machen und deinen Namen groß machen. Und immer wieder im Lauf der Jahre und Jahrzehnte wiederholt und bestätigt Gott diese Verheißungen an Abraham. Wisst ihr, was krass ist? Als Sarah stirbt, Abrahams Frau, im Alter von 127 Jahren, da war Abraham 137, wie viel Land besaß Abraham zu dem Zeitpunkt? Keinen einzigen Quadratmeter. Wie viele Nachkommen hatte er mit Sarah zu dem Zeitpunkt? Einen einzigen Isaak, und der war unverheiratet. Wann war das? Über 60 Jahre, nachdem Gott Abraham mit 75 Jahren aus Haran herausruft. Und wieder sehen wir eine Diskrepanz zwischen den Verheißungen Gottes auf der einen und den tatsächlichen, mindestens menschlichen, irdischen Fakten auf der anderen Seite. Und da gibt es eine gewaltige Lücke zwischen Soll und Ist, zwischen Versprechen und Umsetzung, zwischen dem, warum ich einmal losgezogen bin, und dem, was tatsächlich da ist. Und Abraham zerbrach nicht an diesem Punkt. Wir glauben vielleicht manchmal, so im Rückblick ist das immer leichter, hey, wenn wir solche Stories lesen, irgendwie sind die cool durchs Leben gegangen. Ich glaube nicht, dass die cool durchs Leben gegangen sind. Ich glaube, dass es da Höhen und Tiefen und Herausforderungen und Widerstände und Rückschläge und Einbrüche und Fehltritte genauso gab, wie es die in deinem und in meinem Leben auch gibt. Also als Sarah stirbt, die Frau seines Lebens, die Frau der Verheißung, seine Prinzessin, besitzt Abraham kein Stück Land und hat einen einzigen unverheirateten Sohn mit ihr. Das ist die Realität. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches und Bemerkenswertes. Dann lesen wir in den zwei darauffolgenden Kapiteln, nämlich Genesis 23 und Genesis 24, zwei überproportional detaillierte Geschichten, wie Abraham die Initiative ergreift, um in beiden Fällen einen wichtigen Schritt zu tun. Und das bringt jetzt genau das zusammen, warum ich dieses Thema Abraham-Prinzip Glauben und Handeln genannt habe. In Genesis 23, das ist unmittelbar nach dem Tod von Sarah, lesen wir, wie Abraham mit den Hethitern verhandelt, um ein Stück Land zu kaufen, auf dem er Sarah beerdigen kann. Die Höhle Machpela bei Hebron. Und er geht zu den Hethitern, und in diesem 23. Kapitel, lest es mal zu Hause durch, wird sehr detailliert beschrieben, wie dieser Verhandlungs- und Kaufprozess ablief. Und er hat mit den Hethitern verhandelt, und Abraham war in Hebron eine angesehene und bekannte Person, und die Hethiter waren ihm sehr wohlgesonnen und zuvorkommend, und er hat sich dann ein Stück Land, eben diese Höhle Machpela, ausgesucht, und der Besitzer wollte ihm zuerst diese Höhle sogar schenken. Ob das tatsächlich so gedacht war, dass er diese Höhle ihm schenkt, oder ob das einfach zur orientalischen Höflichkeit gehörte, sei dahingestellt. Und Abraham besteht in jedem Fall darauf, diese Höhle zum vollen Kaufpreis zu erwerben. 400 Schekel Silber, lesen wir, hat Abraham dafür bezahlt. Und im nächsten Kapitel, Genesis 24, geht es um die Suche einer Frau für Isaak. Und Abraham instruiert seinen Seniorverwalter, seinen wichtigsten Mitarbeiter. Und wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, Abraham hatte ein kleines Imperium. Er war reich, er hatte riesige Herden, er hatte Gold, er hatte Silber, er hatte Knechte, er hatte Mägde, er hatte großen Besitzstand. Er war ein reicher Mann geworden, und er nimmt seinen wichtigsten, seinen vertrautesten Managerverwalter, nimmt ihn zur Seite und schickt ihn los, eine Frau für Isaak zu suchen. Und dieses Kapitel 24 ist mit 67 Versen das längste Kapitel in der Geschichte von Abrahams Life Story. Und wir lesen dann, wie er seinen Knecht losschickt und ihm befiehlt, ihm den Schwur abbringt, dass er für Isaak ja keine Frau nimmt von den Kanaanitern, sondern zurückgeht in das Land, aus dem er kommt, nach Mesopotamien, also in die Gegend von Haran, um in seiner Familie, in seinem Umfeld, aus dem er stammt, nach einer Frau für Isaak zu suchen. Abraham wusste, dass die Verheißung Gottes, ihm viele Nachkommen zu geben, mit Isaak verbunden war, an Isaak geknüpft war, und dass die Frage, welche Frau Isaak heiraten wird, entscheidend sein wird dafür, ob diese Verheißung ausgeführt und ausgerollt werden kann oder nicht. Die Kanaaniter waren damals bekannt und werden immer wieder beschrieben als ein Volk, das moralisch ziemlich verwerflich gelebt hat, das im Götzendienst verfangen war, das Zauberei und Wahrsagerei betrieb. Und Abraham wusste, wenn sich Isaak eine Frau aus diesem Volk nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch und die Gefahr groß, dass er von Gott sich wegbewegt und dass die Verheißung damit stirbt. Was macht Abraham? Er ergreift die Initiative, er instruiert seinen Knecht, er schickt ihn los. Und dann zieht sein Knecht los, diese Reise über 900 Kilometer zurück nach Haran. Abraham befiehlt ihm noch, weil der Knecht fragt, und was ist, wenn keine Frau mitkommen will, soll ich dann Isaak zurück nach Haran bringen? Und Abraham sagt, nein, auf keinen Fall. Unsere Verheißung ist hier in diesem Land, dieses Land wird Gott uns geben. Bring Isaak auf keinen Fall zurück, aber versuche eine Frau für ihn von dort zu holen. Und dann macht sich der Knecht auf. Über 3-4 Wochen ging die Reise, er kam nach Haran, und wieder erleben wir dann diese Kombination von menschlicher Initiative und göttlicher Führung, und beides muss zusammenkommen, Himmel, Erde, Joint Venture. Und der Knecht überlegt sich, wie komme ich jetzt an eine Frau für Isaak, und wie erkenne ich die überhaupt? Und er macht dann so einen Deal mit Gott und sagt, ich werde einfach an den Brunnen gehen, wo die Kamele abends von den Frauen getränkt werden, und die erste Frau, die kommt, die werde ich fragen, ob sie mir zu trinken gibt, und wenn sie mir dann zu trinken gibt und auch noch meine Kamele trinkt, dann ist das das Zeichen, dass sie die Frau ist, die ich für Isaak mitnehmen soll. Und der Abend kommt und die Frauen kommen und die Tore öffnen sich, und die erste Frau, die erscheint, ist eine junge, wunderschöne Frau, heißt es da, eine Jungfrau, und sie schöpft Wasser, und der Knecht spricht sie an, gibst du mir zu trinken? Und sie ist sofort bereit und versorgt den Knecht und versorgt die Kamele, und der Knecht, dem gehen die Augen auf, und er weiß, hey, Gott ist irgendwie mit mir, und das ist die Frau, und er beginnt mit ihr zu sprechen, und sie erzählt ihre Geschichte, und dann stellt sich raus, dass sie Rebekka ist, die Enkeltochter von Nahor, der wiederum ein Bruder von Abraham war. Also der Knecht ist nach wochenlanger Reise und hunderten von Kilometern und nachdem über Jahrzehnte Abraham nicht mehr in seinem ursprünglichen Heimatland war, genau von Gott wieder nicht nur in die Stadt, sondern in die Familie Abrahams zurückgeführt worden. Und Rebekka, make a long story short, macht sich dann auf die Reise, ist bereit, mit dem Knecht mitzugehen, und durchlebt im Grunde genau den gleichen Challenge nochmal, den Abraham schon lebte. Sie musste ihre Familie verlassen, sie musste ihr Umfeld verlassen, sie musste ihre Kultur verlassen, sie musste ihr Land verlassen, um in ein Land zu gehen, das sie nicht kannte, und einen Mann zu heiraten, den sie noch nie vorher gesehen hat. Hey, sind das nicht krasse Stories? Und jetzt sagt einer mal, die Bibel wäre irgendwie langweilig. Das ist krass, und es hat so viel Bedeutung für unser Leben heute. Und wieder das Zusammenspiel von Führung und Initiative. So, was will ich damit sagen? Und was will die Bibel damit sagen? Und was will Genesis sagen mit diesem Kapitel 23 und 24? Im Grunde ist es einfach, Gott verheißt, aber wir müssen handeln. Das ist die Konsequenz und das Learning aus der Geschichte Abrahams. Glauben und Handeln gehören zusammen. Und gerade in frommen Kreisen höre ich immer wieder so, mach ja nicht zu viel und bleib lieber passiv und halt dich zurück und tu nicht zu viel, weil wenn Gott das will, dann kommt schon. Und ich glaube das auch, wenn Gott das will, dann kommt's, aber vielleicht nimmt er dann jemand anders, der mehr bereit ist, mal die Initiative zu ergreifen, als du es in deiner Passivität bist. Also Glauben und Handeln gehören zusammen. Gott verheißt Abraham das Land, aber er muss das erste Feld, die erste Höhle, die ersten Quadratmeter selber kaufen. Und das war das erste Land, das er tatsächlich dann in Kanaan besaß. Und das war wie ein symbolischer Fuß in die Türbringer für Abraham, tatsächlich das Land zu erwerben. Gott verheißt Abraham viele Nachkommen, aber Abraham muss die Sache in die Hand nehmen und sicherstellen, dass sein Sohn Isaak nicht nur irgendeine, sondern die richtige Frau heiratet, mit der diese Verheißungslinie fortgeführt werden konnte. Gott verheißt Noah, einige Kapitel in Genesis vorher, ihn zu retten, aber Noah musste die Arche bauen über Jahre und Jahrzehnte. Gott verhieß Israel das Land Kanaan, aber nach dem Auszug aus Ägypten mussten sie das Land mühsam erobern, Stadt für Stadt und Region für Region. Glauben und Handeln gehören zusammen und sind zwei Seiten einer Medaille. Und jetzt habe ich zwei Statements, die uns vielleicht ein bisschen herausfordern im ersten Moment, aber das will ich ja auch. Jonathan Sacks, ich habe ihn im letzten Vortrag auch zitiert, er sagt, was die Welt verändert und unsere Bestimmung erfüllt, ist nicht das, was Gott für uns tut, sondern das, was wir für Gott tun. Und einer der faszinierenden Gedanken des Judentums, sagt Sacks, ist, Zitat, einer der markantesten und herausforderndsten Ideen des Judentums ist seine Ethik der Verantwortung, die Idee, dass Gott uns einlädt, seine Partner im Werk der Schöpfung zu werden.